Der Glockenschlag ist wirklich ein ganz unauffälliger Laut, der zwar im täglichen Sprechen dauernd vorkommt, der aber nicht isoliert auftritt im Deutschen. Und zwar ist es dann, wenn ein Wort mit einem Vokal angeht, dann ist dieser Glottisschlag vorangestellt. Also wenn ich jetzt meinen Namen sage, wenn ich jetzt sage Anja, dann ist es mit Glottisschlag. Das ist so ein ganz kleines Knacken am Anfang. Würde ich den Glottisschlag nicht haben, würde sich's anders anhören. Dann würde sich's anhören wie im Russischen. Dann würden die, wie die sagen, Anja. Dann hat man nicht diesen harten Einsatz. Und an diesem Glottisschlag hat mich interessiert, dass er eigentlich das Ansetzen von Sprechen bezeichnet. Und in dem Moment, wo ich ihn dann isoliert gebrauche, wenn also der Vokal wegfällt hinter dem Glottisschlag, dann ist es so eine Bewegung, dass die Artikulation in sich selber zurückfällt. So das Sprechen hebt an und bricht sofort wieder ein und führt sofort wieder in Verstummen zurück. Und es ist relativ schwierig, diesen Glottisschlag so isoliert einzusetzen, weil das den Atemfluss vollkommen, sagen wir mal, außer Rand und Band bringt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist relativ schädlich für die Stimme. Also einmal für die Aufnahme konnte man es machen, aber jetzt will ich es nicht mehr wiederholen eigentlich. Weil der Glottisschlag dann entsteht, wenn der Atemstrom die Stimmlippen auseinanderpresst. Das ist wie so eine kleine Explosion. Und dann geraten die Stimmlippen in eine Schwingung. Das ist der organische Vorgang. Und wenn ich diese Stimmung dann unterdrücke, dann bekommt es etwas sehr Unorganisches eben, weil eigentlich diese Schwingung automatisch durch das Ausströmen der Luft dann entsteht. Und wenn ich es weglasse, dann wird es eben dieses ganz gepresste, würgende, verschluckende. Es geht um dieses Fragmentierte, es geht um das Verschlucken von Rede, weil in Jana Vermacht, in dieser fingierten Großmutterrede, die vielleicht ausgedacht ist oder schlecht erinnert oder halluziniert oder das wird nicht so ganz deutlich in dem Text, geht es darum, dass Sachen verschwiegen werden. Und man weiß nicht, werden sie verschwiegen, weil sie nicht gesagt werden können, weil man sie nicht sagen will. Will man sie eigentlich sagen und bricht dann ab oder versucht man, um sie herumzukommen? Und da fand ich, dass der Glottisschlag eben das sehr schön organisch illustriert, wie die Sprache sich selber verschluckt und wie auch dieses Schweigen an etwas, was man eigentlich artikulieren sollte oder artikulieren möchte oder sich nicht zu artikulieren traut, dann etwas Würgendes auch bekommt. In dem Text ist es dann so, dass der Glottisschlag andere Laute ersetzt. Also nicht mehr einleitet, sondern ersetzt. Und diese Laute sind aber nicht eindeutig dekodierbar, welche da rausgelassen sind, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten von Lauten, die dann eintreten könnten an diese Stellen der Auslassungen, so dass es etwas wie einen richtigen Text oder einen Urtext, der deformiert ist, nicht mehr gibt, sondern es gibt nur diese deformierte Sprachstufe, die sich in verschiedene Richtungen auflösen ließe, wodurch auch die Bedeutung dessen, was gesagt werden sollte, nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden kann. Es wird also nur noch angespielt auf das, was es bedeuten könnte. Das transportiert sich dann auf anderen Ebenen. Das Schreiben, das ich betreibe, ist tatsächlich ein sehr stark akustisches Schreiben. Also ich komme sehr stark von dem, was soll gesagt werden, was möchte ich sagen, was soll hörbar werden. Auch stark von dieser rhythmischen und lautlichen Strukturierung der Sprache. Das ist für mich ein ganz dominantes Merkmal. Ist schwer zu sagen, wie man dann so eine Sprache entwickelt. Das ist natürlich ein langer Prozess. Also in dem Fall war es über ein Jahr, bis dann tatsächlich die ersten Texte gestanden sind. Es ist ja auch nicht, es ist nun nicht alltäglich, dass man dann zu diesem Glottisschlag kommt als Laut, den man isoliert betrachtet. Und der Punkt, an dem man dorthin kommt, ist eigentlich schwierig zu isolieren. Das ist wirklich so ein Denkprozess, in dem man dann irgendwann merkt, aha, mit diesem Laut könnte es gehen. Und dann probiert man es aus und dann stellt man fest, ja, damit geht es wirklich.
Dem Buch, dem Text ist auch eine CD beigelegt. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen, zwischen dem geschriebenen Text und dem auditiven Text?
Also für mich ist das Verhältnis so, dass diese beiden Sachen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also ich habe von Kritikern häufiger schon gehört, diese Texte, das Geschriebene sei eigentlich eine Partitur, die eine Realisation durch den Leser verlangt. Das ist richtig, mir gefällt da der Begriff, dass der Leser und auch der Hörende, finde ich, immer einen aktiven Part hat. Der Leser-Hörer ist derjenige, der wirklich die Relation herstellen muss zu dem Gesagten und sich da reinbegeben muss in diesen semantischen Raum. Und trotzdem würde ich sagen, dass das Schriftliche und das Mündliche zwei Gestalten, zwei Ausprägungen eines Textes sind. Und ich glaube, dass man in jeder Erscheinungsform des Textes ganz spezifische Erfahrungen machen kann, die durch das andere nicht aufgehoben werden. Also mein Idealleser, meine Idealleserin würde hin und her gehen zwischen dem Zuhörenden und dem Geschriebenen und würde dann sehen, welcher Raum auch zwischen diesen beiden Textgestalten dann entsteht. Ich glaube, das ist auch der Raum, wo der Leser dann oder die Leserin am meisten Platz hat.
Also auch, wo man aktiv, wo man zum Beispiel selbst laut vorlesen kann.
Wo man zum Beispiel selbst laut vorlesen kann, ja, weil ich doch denke, dass meine Art, es zu sprechen, eine Art ist und nicht notwendig die einzige. Also ich denke, der Leser, die Leserin könnte auch dadurch Platz in dem Text bekommen, dass sie selbst in dieses aktive Nachsprechen hineingeht. Das muss ja noch nicht mal tatsächlich dann artikuliert sein, wobei die Artikulation natürlich immer wieder was Interessantes ist, wenn man mit dieser organischen Dimension konfrontiert wird, mit den Schwierigkeiten auch der Artikulation. Aber es kann ja auch eine stille Artikulation sein, wo man der inneren Stimme nachspürt.
Ist es für dich selbst schwierig zum Lesen? Also wenn du zum Beispiel eine Lesung hast, ist das irgendwie eine besondere Konzentration, die es bedarf, einfach als physischer Akt?
Es ist wirklich eine ganz besondere Konzentration, die ich dann auf der Bühne habe. Das ist natürlich etwas anderes, wie wenn ich selber lese oder mir selber etwas vorspreche, dadurch, dass das Publikum da ist und ich diejenige bin, die aufführt. Dadurch entsteht aber auch eine besondere Präsenz des Textes, die ich sehr schätze und die ich sehr mag und die außerhalb dieses Aufführungsrahmens eigentlich nicht entstehen kann. Da können auch Präsenzen entstehen. Zum Beispiel, wenn man das jetzt am Radio hört, hat man auch eine Präsenz des Textes, aber es ist eine andere. Es ist eine, wo viel, viel mehr Distanz dazwischen ist und die für mich gerade dadurch ihren Reiz gewinnt, dass ich als Person, als Autorin eben nicht präsent bin, sondern dass wirklich man nur den Textkörper hat und den Geist des Rezipienten und diese beiden in eine direkte Interaktion gehen und ich als Person überhaupt nicht mehr sichtbar bin.
Wie glaubst du, kann das funktionieren im Radio? Weil du hast ja mit Radio schon gearbeitet, also eben für die Reiheliteratur als Radiokunst. Wie kann das funktionieren auf einer anderen Ebene noch, als es jetzt als Buch und als CD funktioniert?
Also für mich hat das Radio in diesem Fall jetzt einen ganz besonderen Reiz eigentlich, weil es in diesem Text ja nicht nur um das geht, was man verschweigt, sondern es geht auch um Erinnerungsproblematiken. Es geht auch darum, was man vergisst, was man sich in der Erinnerung falsch zurechtkonstruiert und um diese Bereiche, wo man sich nicht mehr sicher ist. Was hat man eigentlich gehört? Hat man überhaupt was gehört? War das richtig? Und da ist das Radio natürlich das ideale Medium, weil es diesen Flüchtigkeitsaspekt hat. Das geht vorbei und lässt mich zurück mit einer gewissen Unruhe dessen, wo ich eben nicht weiß, was ist es, dem ich jetzt gerade begegnet bin. Ich habe dann zwar, denke ich, einen gewissen emotionalen Abdruck von dem, was ich gehört habe und auch einen gedanklichen Abdruck davon, aber die Konturen bleiben sozusagen unscharf. Und in diesem Unscharfen, glaube ich, kann es sehr reizvoll sein, sich als Hörer zu bewegen. Diese Möglichkeit der Wiederholung fällt weg. Und das ist was sehr Schönes, weil es in diesem Buch auch darum geht, dass man verpasst hat, ein Gespräch zu führen. Man hat verpasst, die Großelterngeneration direkt zu befragen nach den eigenen Erlebnissen und nach der eigenen Haltung auch, die sie eingenommen haben in der Geschichte. Und dieses Element des Verpassens, Versäumens, nicht wiederholbaren, das ist natürlich im Radio dann ganz präsent und stärker präsent notwendigerweise als auf der CD, wo ich ja immer wieder an beliebiger Stelle dann einhaken kann.
Das Thema des Verpassens, ich denke, es muss prägend sein für unsere Generation einfach nicht, weil wir hätten noch fragen können.
Ich denke eben auch, es ist eines der Merkmale unserer Generation, dass wir eben vieles verpasst haben. Also wir haben verpasst, mit dieser Generation tatsächlich in ein Gespräch zu gehen. Ich habe das an mir selber beobachtet und ich habe auch beobachtet, welchen Schmerz und welches Verlustempfinden mir das beschert. Und ich habe daneben festgestellt, dass andere Leute in meinem Alter genau das ähnliche Problem haben. Wir haben versäumt, dieses Gespräch zu führen. Und ich persönlich habe es deswegen versäumt, weil ich dachte, es sei in der Erkenntnis des Paradoxes schon alles getan. Also ich hab den Eindruck gehabt, als Jugendliche auch, es gibt dieses Paradox. Es gibt auf der einen Seite die Großeltern, mit denen man aufgewachsen ist und die man geliebt hat. Und auf der anderen Seite sind es diese Leute, die in dieses Menschheitsverbrechen involviert waren, auf welche Art und Weise auch immer die da beteiligt waren, wie auch immer aktiv oder passiv das gewesen sein mag. Und ich hatte das Gefühl, dieser Widerspruch ist nicht auflösbar und mit diesem Widerspruch wird man leben müssen. Und ich habe erst später, zu spät, dann gemerkt, dass man aber durchaus in diesen Widerspruch noch hätte stärker eintauchen können und müssen. Und zwar nicht, indem man weitere Fakten rekonstruiert. Ich denke, die Rekonstruktion von Fakten, von dem, was wirklich gewesen ist, ist eine sehr wichtige Aufgabe und ist auch, habe ich den Eindruck, ist gut gelöst worden, wird immer noch gut gelöst von vielen Leuten, die daran arbeiten. Aber mir war wichtig, dieses emotionale Moment rauszustellen und zwar zu sagen, jenseits aller Fakten, wie hast du als Mensch das empfunden? Wie hat es deine Sicht auf die Welt verändert oder zerstört? Wie war dir danach ein Leben möglich? Wie konntest du weiterleben? Welche Haltung hast du eingenommen? Und das zu erfahren, glaube ich, hätte dieses Paradox weiter strukturiert, sodass man leichter mit ihm hätte umgehen können und dass man selber eine klarere Haltung hätte einnehmen können zu dieser Generation, eine klarere eigene Position. Und das ist eben verpasst worden, das ist durch mich verpasst worden und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Erkenntnis, dass man selber etwas verpasst hat, gibt einem auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, jenseits von einer rein anklagenden Position. Weil natürlich das Element der Verurteilung, der Anklage ist in der Auseinandersetzung mit dieser Generation, glaube ich, immer präsent. Aber ich finde, man macht es sich auch zu leicht, wenn man es darauf reduziert. Ich denke, in diesem Fall öffnet sich wirklich auch die Möglichkeit zu sagen, was hat man eigentlich selber versäumt? Man hat selber versäumt, dieser Generation auch eine Möglichkeit zu verschaffen, das differenziert zu formulieren, ohne dadurch irgendetwas wegzunehmen von dem Ausmaß der Schuld, das da angehäuft worden ist. Es sind geformte Wahrheiten, die man sich zurechtgelegt hat. Es sind mit Sicherheit auch Floskeln und Formeln. Es sind so vorgestanzte Weisheiten, die dann da von sich gegeben werden. Und genau darum geht es auch in diesem Buch, auf dieser CD, bei dieser Sendung, darum zu zeigen, was dann in der Sprache eigentlich passiert, wenn man das sprachlich sichtbar machen möchte. Also wenn man das nicht narrativ verhandeln möchte, das wieder verbuchen unter irgendwelche Sätze und Formulierungen, die schon da sind, sondern wenn man sozusagen eine direkte Reaktion herbeiführt zwischen diesem Verschwiegenen, zwischen diesem Verschluckten, vielleicht nicht formulierbaren oder was man auch nicht formulieren will, und der Sprache, diese chemische Reaktion und dann zu sehen, was sich dann eigentlich ausbildet an sprachlichem und klanglichem Material. Und das war für mich dann eben, nachdem ich versucht habe, diese Reaktion lang genug durchzuführen, war dann eben genau diese Sprache, die immer wieder abbricht, einbricht, sozusagen so eine Art schwarze Löcher in sich trägt, wo die Sprache wie in so einen Gravitationsstrudel gezogen wird auf diese schwarzen Löcher zu und wo gleichzeitig diese Vieldeutigkeit dann immer besteht, wo man nie weiß, was wird jetzt eigentlich gesagt, was würde passieren, wenn man diese Lücken auffüllen würde, würde man feststellen, es gibt keinen eindeutigen Text, der dahinter zum Vorschein käme, sondern immer etwas, was vieldeutig ist und was so ein schwankender Boden dann ist.
Was so viele Möglichkeiten auch öffnet, nicht? Also gerade in den Pausen.
Ja, genau. Die Pausen eröffnen Möglichkeiten. Ja, genau. Das ist wie eine Bedeutung, die man hochnimmt und die ausstrahlt in verschiedene Richtungen, die plötzlich drei, vier verschiedene Richtungen einschlagen kann und die dann gerade durch diese Vieldeutigkeit auch sofort wieder kollabiert und zerfällt, sozusagen zu Staub zerfällt, wie das versäumte Gespräch zu Staub zerfällt. Es ist eben aufgeteilt, das Buch und die CD in zwei verschiedene Stimmen oder eigentlich in drei Stimmen. Und zwar hat man auf der einen Seite, das ist die dominante Stimme, das ist die Großmutterrede und dieser ansetzende und abbrechende Dialog zwischen der Großmutter und der Enkelin. Bei dieser Rede ist nie ganz klar, wer spricht eigentlich. Ist es eine rekonstruierte Rede? Ist es etwas, was tatsächlich gesagt worden ist? Oder ist es was einfach nur ausgedacht ist? Und man hat auf der anderen Seite dann eine Stimme, die wesentlich seltener auftritt, die sozusagen die Stimme der Enkelin in der Gegenwart ist, die Stimme der Enkelin als erwachsene Person und die versucht, in ein Verhältnis zu dieser Großmutterstimme zu treten und die so eine Art chorische Kommentarfunktion hat, aber an dieser Kommentaraufgabe eigentlich scheitert und angesichts des Gehörten in einer Art Ratlosigkeit, Hilflosigkeit gefangen bleibt. Das ist eine Stimme, die sozusagen nicht heraustreten kann aus dem Bann des Gehörten.